Und deswegen gibt es diese realen Begegnungsorte nicht mehr. Und das waren aber früher genau die Orte, wo Gemeinschaft entstand. Also es ist praktisch, das ist der Sozialkleber für eine funktionierende Gesellschaft. Nach der Schule bin ich dann immer direkt runter zur Schule wieder, zum Skatepark. Und da wusstest du nie genau, wer da ist. Du wusstest immer, es ist aber eine coole Mischung von Leuten, Leuten, die man kennt, Leute, die irgendwie neu dazukommen. Und man hängt dort einfach ab. Aber da ist immer jemand Cooles da und man muss sich nicht verabreden. Und dieses Nicht-Verabreden, das gibt's gar nicht mehr so. Und ich hatte diese unglaubliche Sehnsucht nach Leichtigkeit, nach Begegnung, nach Spielfreude. Weil wir haben so viele krasse Themen da draußen und überall müssen wir Haltung beziehen und Haltung zeigen und irgendwo uns aktiv entscheiden, gehe ich jetzt dagegen oder ziehe ich mich raus oder irgendwas. Und diese Orte, das sind ja auch dritte Orte, genau dieser Leichtigkeitsaspekt ist ja total wichtig, der ist einfach gar nicht mehr da.
Gute Orte sind Orte jenseits von zu Hause und der Arbeit. Dort, wo Begegnung ganz selbstverständlich ist, wo man einfach hingehen kann, ohne Einladung, ohne Verabredung. Diese Orte werden allerdings immer seltener. Doch warum sind solche Orte so wichtig für uns, für unser Wohlbefinden, für unsere Gesellschaft, vielleicht sogar für unsere Demokratie? Und was passiert, wenn diese guten Orte fehlen? Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Zu Gast ist heute Waldemar Zeiler. Er ist Unternehmer, unverbesslicher Weltverbesserer und Mitgründer von Ding Dong Ping Pong, einer Tischtennishalle im Berliner Kiez, die zu einem echten Ort der Begegnung geworden ist. Wir sprechen darüber, was einen Ort zu einem guten Ort macht, warum wir sie heute so dringend brauchen und was passiert, wenn Menschen wieder einfach zusammenkommen, zum Spielen, zum Reden, zum Sein. Es ist ein Gespräch geworden über gute Orte, soziale Nähe und darüber, was wir gerade verlieren und was wir wiedergewinnen können. Hier kommt Waldemar Zeiler.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Waldemar, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallöchen, schön hier zu sein.
Hast du heute schon Tischtennis gespielt?
Nein, heute noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass ich nachher mit meinem Mitgründer Kian noch eine Partie spielen werde.
Regelmäßiges Tischtennis spielen lohnt sich ja auch richtig, denn ich konnte lesen, es ist so ein richtiger Longevity-Hack. Was hat es damit auf sich? Warum sind Schlägersportarten so ein heimlicher Longevity-Booster, Waldemar?
Also zum einen ist das einfach diese Hand-Auge-Koordination. Da muss einfach das Hirn und alle Synapsen und alle Zellen da richtig arbeiten, um das irgendwie hinzubekommen, die Hand mit dem Auge zu koordinieren und diesen Ball zu treffen. Und das ist einfach wahnsinnig schnell. Also Rückhandschläger-Sportarten, sagt man, sind auf jeden Fall ein Longevity-Hack. Und sie haben vor allem diese soziale Komponente. Das ist, glaube ich, was viele unterschätzen. Natürlich ist es die Fitness, du schwitzt auch doll dabei. Und gleichzeitig kannst du eben nicht alleine einen Schlägersport anspielen. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt im Longevity-Game, dass du bis ins hohe Alter in Bewegung bleibst und das vor allem zusammen mit Menschen machst.
Also für die, die uns zuhören, Tennisspieler laut einer Studie leben bis zu knapp 10 Jahre länger als inaktive Menschen. Das fand ich dann schon sehr verrückt.
Das stimmt. Und vor allem, es gibt auch Sportarten, die das Leben verkürzen. Also sozusagen, oder Sportarten, von denen man denkt, dass die so viel, viel Jahre dazugeben. Ich glaube, Running, also tägliches Rennen, gibt ja, glaube ich, nur irgendwie 3 oder 4 Jahre. Fußball auch nur 3 oder 4 Jahre. Aber MMA zum Beispiel, das verkürzte, glaube ich, um 5 Jahre oder sowas. Also nicht alle, und auch so High-Intensity-Sachen muss man aufpassen. Genau, aber Tennis und andere Schlägersportarten, 10 Jahre, das ist schon krass.
Also es lohnt sich, mit Tischtennis vielleicht anzufangen für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die es noch nicht spielen. Du bist aber nicht nur ein großer Fan von Tischtennis, sondern auch von Brettspielen. Jetzt steht ja Weihnachten kurz vor der Tür. Waldemar, welches Spiel darf für dich auf keinen Fall fehlen an Weihnachten?
Also ich muss dazu sagen, dass ich kein Strategiespieler bin. Also wenn Kian das jetzt hören würde, er ist der absolute Spiele-Nerd, der würde sagen, oh Gott, jetzt erzählen die wirklich, Waldemar wäre ein Brettspiel-Fan. Ich spiele aber gerne, aber ich spiele eher dann Sachen, die auch wieder irgendwas mit Bällen oder mit Schießen oder sowas zu tun haben. Mein absoluter Favorite gerade ist Crokinole. Das ist so das Brettspiel in Kanada. Und du musst dort versuchen, so Dinge zu schipsen, zu knipsen. Das ist so eine runde Holzscheibe. Und du versuchst, so andere kleine Scheibchen zu schieben, den Gegner wegzuschießen und selber in den inneren Ring zu bekommen. Und das ist mein absoluter Favorite gerade. Das zocke ich die ganze Zeit mit meinem Sohn.
Waldemar, mit Ding Dong Ping Pong, also deiner Tischtennishalle in Berlin, wolltest du echte Orte schaffen oder wie Soziologe Harald Wilzer auch sagt, gute Orte schaffen. Was macht für dich einen Ort zu einem echten oder eben zu einem guten Ort?
Ich denke da auch gerne über Sachen nach. Also ich habe jetzt keine vorgefertigte Antwort darauf. Aber ein guter Ort hat auf jeden Fall so ein ganz warmes Gefühl, wo du einfach merkst, hier kann ich sein und hier werde ich so akzeptiert, wie ich bin. Also ich habe das, früher war das bei mir so, ich habe immer gemerkt, wann habe ich echt gute Freundschaften, wenn wir zum Dinner eingeladen sind mit Freunden und ich mich dann gegen Abend, während alle noch angeregt quatschen, auf die Couch verziehen kann und langsam einschlafen.
Bei Freunden.
Bei Freunden, genau. Da habe ich sozusagen, wenn ich das kann, das passiert sehr selten natürlich, aber wenn ich das kann und das vor allem okay ist, du nicht gejudged wirst dafür, so hey, du musst doch jetzt socializen, du musst doch jetzt irgendwas da machen, Mensch, dafür sind wir jetzt aber nicht zu Freunden gekommen oder hey, jetzt wollte ich dich mal sehen und du sagen, sondern du kannst einfach sein und die sehen so, ja, der ist gerade müde und der fühlt sich so wohl, dass er hier wirklich einschlafen kann, so wie in der Höhle, weil du schläfst in der Höhle ja nicht ein, wenn du merkst, fuck, da ist ein Tiger draußen, da ist irgendwie kalt oder da sind Menschen, die dich irgendwie angreifen, sondern dieses Gefühl, wo man sich safe fühlt. Und im übertragenen Sinne auf andere Orte, es gibt zum Beispiel, ich habe meine Lieblingscafés, wo ich einfach hingehe und mit dem Barista ein bisschen Blödsinn quatsche und dem zum Beispiel egal ist, was ich anhabe. Also ist auch so ein Thema, was darfst du anhaben? Wo musst du nicht irgendeine Rolle spielen? Und ich glaube, das ist auch wichtig, da kann man sicherlich drauf zu sprechen, auch zu Ray Oldenburg, auch zu den dritten Orten ist, wo habe ich keine Rolle? Denn wir haben ja auf der Arbeit eine Rolle, da bin ich Gründer und muss hier motivieren und Visionen und Führung und in der Familie muss ich irgendwie ernähren und erziehen und irgendwie und da einfach nur sagen, ey, ich bin einfach nur ein Dude, der total fertig ist, der in seinen Joggingklamotten jetzt einfach einen Kaffee braucht und ein paar nette Worte und da quatschen kann, wo nicht irgendwie Erwartungshaltungen auf einen projiziert oder übergossen werden. Das wäre so jetzt das, was auf meinen Bauch kommt, so die Antwort drauf.
Würdest du hast jetzt schon so ein bisschen die Antwort mitgegeben auf meine nächste Frage. Du hast gesagt, bei deinen Freunden ist so ein guter Ort. Deine Tischtennishalle, würde ich sagen, ist ja auch so ein guter Ort. Wo bist du sonst gerne? Ich nehme jetzt raus, also so ein Café, das ist so für dich ein persönlicher guter Ort, den du regelmäßig besuchst. Oder gibt es noch einen ganz anderen, wo du sagst, das ist ein regelmäßiger guter Ort, den ich besuche?
Also ich spaziere ja leidenschaftlich gern, wenn es geht. Und ich bin Frühaufsteher und jetzt im Winter ist ein bisschen doof, weil es zu dunkel ist. Aber wenn es heller ist, stehe ich gerne um 6 auf und schlüpfe direkt in meine Jogginghosen und laufe einfach raus und laufe dann in den Volkspark Friedrichshain hier in Berlin und laufe da einfach spazieren. Und mein Lieblingsort dort ist der Märchenbrunnen. Die haben einfach so einen richtig schönen Brunnen kreiert mit ganz vielen Figuren, so aus Beton, die so verschiedene Märchen nachspielen. Und dann ist so ein Springbrunnen, der geht um 8 Uhr morgens, geht er dann an. Manchmal bin ich da, wenn ich schaffe, um 8 Uhr und schaue und mach so und spiele einen auf Magier. Und dann geht auf einmal die Brunnen an und du siehst irgendwie die Natur sprießen. Und irgendwie, das ist für mich ein total, total guter Ort. Generell Natur ist immer ein guter Ort. In Berlin ist ein bisschen schwieriger. Deswegen habe ich mir diesen Volkspark ausgesucht. Und sonst Cafés liebe ich wirklich und dann wirklich sitze ich am Fenster. Ich liebe so dieses People-Watching. Ich schaue da raus, bestell mir einen Kaffee.
Ich sage immer zu Freunden, setz mich einen Tag am Flughafen aus. Ich könnte da wunderbar sitzen und einfach nur Menschen beobachten und mir Geschichten überlegen, was passiert da gerade und so. Ja, wunderbar. Manchmal höre ich auch nicht zu, wenn Freunden reden beim Essen, weil ich dann so abgelenkt bin von den ganzen anderen Menschen rumherum. Aber ja.
Also Flughäfen und auch oder Bahnhöfe finde ich auch total magisch. So diese Orte, wo Menschen kommen und gehen, weil da ist auch so eine gewisse Unverbindlichkeit da. Und das ist irgendwie so ein krasser Begegnungsort.
Und da sind wir auch wieder bei der Natur mit der Gemeinsamkeit, was du bei Freunden hast. Die Natur fragt dich ja auch nicht, welche Rolle hast du, wie wichtig bist du, wie viel Geld hast du, sondern die nimmt dich so, wie du bist quasi.
Ich glaube ja tatsächlich, deswegen haben so viele Menschen Haustiere. Ich glaube, weil Hunde oder Katzen beurteilen dich einfach nicht. Und das ist wirklich in unserer Welt, die extrem darauf getrimmt ist, überall beurteilt zu werden, ist, glaube ich, so ein Hund, so ein Dackel oder so. Also richtig geil, weil der ist da, der hat dich immer lieb. Also du kannst auch in den Kofferraum einsperren den ganzen Tag. Sollte man nicht machen, ich sag nur. Aber wenn du den Kofferraum aufmachst, dann schlägt er dich ab. Also es ist verrückt.
Viele Menschen begegnen sich nicht am Flughafen, sondern im Internet. Würdest du sagen, so einen echten guten Ort gibt's auch im Internet?
Das dachte ich mal, das hoffte ich mal. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, Technik kann helfen, gute, reale Orte noch besser zu machen, also auch Menschen zusammenzuführen, weil wir nun mal über Medien kommunizieren. Aber insgesamt, glaube ich, ist es kein guter Ort mehr, weil jede gute Verbindungsmöglichkeit ist einfach mit extrem viel Geld geschaffen worden und muss extrem viel Geld zurückgeben. Und darauf finde ich, meine, diese ganzen Thematiken kennt man, wie sind Algorithmen gestaltet, wie sind die ganzen sozialen Netzwerke gestaltet, um einfach die Bildschirmzeit zu maximieren und die Leute abhängig zu machen von ganz früh bis ins hohe Alter idealerweise, dass wir nur an diesem Bildschirm kleben, da wir diese Plattformen eben noch angesiedelt sind in unserer heutigen Form des Kapitalismus, wird sich das auch erstmal nicht ändern. Deswegen leider nicht mehr, aber es hatte wirklich gute Züge. Also das erste Mal Foursquare oder sowas, das war schon geil. Also das hat auch Leute irgendwie zusammengebracht, aber ich glaube, leider nicht mehr.
Du hast ihn gerade schon angesprochen, den Soziologen Ray Oldenburg. Da möchte ich kurz mit dir drauf eingehen für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Er sagt halt, diese Orte, die du beschrieben hast, das Café oder auch eure Tischtennishalle, das sind sozusagen die dritten Orte. Kurz zu seiner Theorie, er sagt, dass neben dem Zuhause, in dem man Ruhe und Nähe sucht, gibt es noch die Arbeit. Da suchen wir Begegnung und Sinnstiftung. Und dann gibt es eben diese dritte Orte, die entscheidend sind für Gemeinsamkeit, für Zugehörigkeit, wo wir, wie du es gesagt hast, keine Rolle spielen müssen, wo wir zwanglos zusammenkommen und wo man auch nicht unbedingt immer reden muss, weil wenn man nicht gefragt wird, fragt sich keiner, warum redet ihr denn nicht, sondern das ist so eine kleine Wohlfühloase, wo man eben zusammenkommt und wenn man Lust hat zu sprechen, spricht man. Wie wichtig sind jetzt solche Orte, Waldemar, oder auch gute Orte? Welche Bedeutung haben die für dich in der aktuellen Zeit? Welche Bedeutung nehmen solche Orte für dich ein?
Also ich glaube, erstmal bin ich total traurig, dass es eigentlich viel zu wenige dieser Orte gibt und sie wirklich wegsterben. Das hat einfach damit zu tun, dass jeder Quadratmeter in der Stadt kommerzialisiert werden muss. Deswegen ist auch zum Beispiel meine Tischtennishalle kein klassischer dritter Ort. Ich muss ja trotzdem diesen Laden anmieten, muss Miete zahlen und Leute müssen Eintritt zahlen, um dort reinzukommen. Ich versuche, viele Aspekte von dritten Orten dort abzubilden, aber es ist nicht klassisch. Und das macht mich so ein bisschen traurig. Und gleichzeitig hat mir aber die Recherche zu diesem Thema geholfen, ein bisschen zu verstehen, wo wir auch gerade mit der Welt stehen. Auf der einen Seite haben wir die Digitalisierung, wir haben immer mehr Digitales, wir kleben in unseren Handygefängnissen und kommen da nicht weg. Und auf der anderen Seite sind die Orte, die es früher mal gab, wo wir uns ganz selbstverständlich treffen konnten, im Park, irgendwie niedrigschwellige Cafés, wo man irgendwie sich nur einen Kaffee leisten konnte, einfach Begegnungsorte, Parks, nehmen ab, weil da drauf irgendwie Immobilien gebaut werden oder irgendwelche Sachen, die halt mehr Kohle bringen. Und deswegen gibt es diese realen Begegnungsorte nicht mehr. Und das waren aber früher genau die Orte, wo Gemeinschaft entstand. Also das ist der Sozialkleber für eine funktionierende Gesellschaft, wo wir uns wirklich in real life, wie es so schön heißt, begegnen können, wo wir quatschen können, wo wir Menschen aus unterschiedlichen Bubbles treffen können. Das passiert ja nicht mehr. Wir haben nur noch digital unsere Bubbles und eigentlich sind wir eigentlich ziemlich alleine. Und genau diese Einsamkeit, was ja auch als Pandemie des 21. Jahrhunderts von der Weltgesundheitsorganisation ausgerufen wird, diese soziale Isolation, die führt auch, und das ist mit Studien bewiesen, zur Radikalisierung. Und die haben auch mal ganz spannend untersucht. Es gab Studien dazu, die wollten finden, was haben Trump-Wähler gemeinsam? Und tatsächlich war ein Hauptpunkt, war soziale Isolation. Und das ist, glaube ich, in ganz vielen sozusagen Ländern gerade so, dass man diese soziale Isolation eben nutzt und diese Radikalisierung und dann bestimmte Richtungen lenken kann, weil man gar nicht anderen Menschen begegnet. Weil du kannst ja niemand hassen, dem du in die Augen schaust. Gibt's auch diese Experimente. Wenn du mit jemandem sitzt, egal wie scheiße du den findest, und du bist einfach nur gezwungen, 5 Minuten direkt nebeneinander in die Augen zu schauen, da passiert was total Magisches. Wir Menschen sind darauf gepolt, einander irgendwie cool zu finden, miteinander klarzukommen. Und wir merken, dass dann alle Fassaden fallen, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Allein mir vorstelle, wir beide sitzen jetzt 5 Minuten und schauen uns einfach nur in die Augen. Das ist total krass. Ich kann dich da gar nicht hassen. Und das passiert eben gar nicht mehr. Sondern wir sind nur noch sozusagen isoliert an unseren Handys. Und deswegen macht mich das ziemlich traurig, dass es einfach so wenige dieser Orte gibt. Und das kann man natürlich auch nicht vom Kapitalismus erwarten. Also können Sie sagen, liebe Unternehmer, baut jetzt dritte Orte und macht's for free. Das geht nicht. Ich muss meine Brötchen auch verdienen. Also ich versuche natürlich einen Ort zu bauen, aber ich muss auch irgendwie meine Miete bezahlen. Deswegen ist es ein ganz, ganz schwieriges Thema.
Genau, aber die Frage ist ja, wie sehen jetzt auch dritte Orte in der heutigen Zeit aus? Ne? Vielleicht sind es nicht mehr klassische Orte, die man eben umsonst aufsuchen kann, sondern vielleicht ist es so ein Mischmasch, vielleicht ja auch wie deine Tischtennishalle, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, aber du hast ja schon die Folge angesprochen. Was glaubst du denn, was der Grund ist, warum diese Orte absterben oder warum wir uns nicht mal begegnen? Sind wir zu faul geworden? Sind wir zu bequem geworden, weil wir eben alles von zu Hause aus jetzt machen können? Ne? Wir können das Essen nach Hause liefern lassen, wir können rein theoretisch auch Sport von zu Hause aus machen. Ne? Wir sind quasi verbunden mit Freunden, wir denken es, aber ne, so richtig verbunden vielleicht auch nicht. Aber wie beobachtest du diese Entwicklung? Also warum sterben diese dritte Orte, diese Begegnungen weg?
Ich glaube, die Orte sterben weg, das wie bereits erwähnt, sozusagen, weil es keinen Sinn macht, wirtschaftlich. diese Orte kostenlos zu erhalten. Der Staat ist da und kann noch ein paar Parks erhalten, aber auch selbst das, wenn man so guckt, so welche Möglichkeiten gibt, da werden so zwei Sitzbänke und so zwei hässliche Bäume irgendwo an der Straße gemacht. Also da will es ja niemand treffen. Das sind ja keine schönen Orte, die noch erhalten werden, meistens irgendwie von der Stadt. Und die meisten Städte haben kein Geld, bla bla bla. Und es ist dann besser, das irgendwie an Immobilieninvestoren irgendwie rauszugeben. Also erstens sozusagen, es fehlen diese Orte. Auch viele Kneipen und Restaurants gehen ja auch pleite. Also wenn man sich anschaut, dass Kneipen sterben, also ich bin jetzt kein Alkoholfan, aber diesen Aspekt, den Kneipen immer hatten, in Dörfern, auf dem Land, das ist noch viel größer als in der Stadt, da gibt's einfach diese Orte nicht mehr. Und zweitens, glaube ich, werden wir einfach so gefesselt, in der Illusion verbunden zu sein, auf WhatsApp, auf Insta, auf TikTok, ich bin noch ständig in Kontakt und meine Aufmerksamkeit wird immer mehr sozusagen getriggert. Unsere Nervensysteme sind total am Anschlag. Also ich kenne so viele Leute, die abends einfach sagen, so ich kann nicht mehr, und ich zähle auch dazu, dass ich sage so abends, ich bin total überfordert von all dem, was auf mich eingeprasselt ist, und eigentlich brauche ich soziale Begegnung, eigentlich brauche ich diesen Kontakt, und gleichzeitig ist es so anstrengend. Also und da meine ich sozusagen, da wird's ja spannend, da kann Technik einen sehr, sehr wichtigen Aspekt beitragen, das zu koordinieren. Und wenn du dann rausgehst, muss man auch dazu sagen, wir leben gerade in Zeiten der Inflation. Es ist ja unfassbar teuer geworden, mal ins Restaurant zu gehen oder irgendwo. Und das Einzige, was übrig bleibt, wenn ich heutzutage mit Freunden treffen will, ist ja, komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken. Komm, wir gehen mal ins Restaurant. Und dann weißt du, fuck, wir müssen erst die Koordination haben. Wer hat überhaupt Zeit? Alle sind mega busy. Dann gehe ich dahin, muss ich irgendwo hinfahren voll lang. Muss ich mich irgendwie noch zurecht machen? Dann muss ich auch noch voll viel Geld zahlen. Und dann noch irgendwie Taxi, Uber, öffentliche irgendwie zurück. So, oh nee. Oh. Und einfach dieses, so wie dieser Friends-Folge, einfach diese Couch nebendran, das Café gehen, einfach nur so, man trifft sich da, man muss sich gar nicht verabreden. Ich glaube, dieser Punkt, ich weiß, dass da immer coole Leute sind. Ich hatte das früher immer mal, ich war Skater, Inline-Skater, ich stehe dazu. Und nach der Schule bin ich dann immer direkt runter zur Schule wieder, zum Skatepark. Und da wusstest du nie genau, wer da ist. Du wusstest immer, es ist aber eine coole Mischung von Leuten, die man kennt, Leute, die irgendwie neu dazukommen. Und man hängt dort einfach ab. Aber da ist immer jemand Cooles da und man muss sich nicht verabreden. Und dieses Nicht-Verabreden und überhaupt Orte, dass überhaupt Orte da sind, wo man sich treffen kann, das gibt's gar nicht mehr so. Und dann unsere angeschlagenen Nervensysteme mit all dem Quatsch, der auf uns einprasselt. Over.
Aber um dagegen etwas zu machen, hast du zumindest was eingeführt. Und zwar organisierst du Playdates in Deutschland. Also kostenlos können Menschen in einer Location zusammenkommen, können Tischtennis spielen, aber eben auch Brettspiele. Was ich lesen konnte, bei eurem ersten Event kamen direkt 400 Menschen. Mittlerweile konnte ich lesen, bis zu 1000 Menschen, die diese Playdates aufsuchen. Was würdest du sagen, Waldemar, du sprichst ja auch wahrscheinlich mit den Menschen vor Ort. Was haben die Menschen bei eurem Event gesucht, dass das sofort so eine Sogwirkung hatte? Weil ich würde sagen, wenn man mit einem ersten Event startet, einfach mal unter der Woche und 400 Menschen kommen direkt, das ist schon eine Ansage.
Es war, glaube ich, ganz wichtig, auf mein eigenes Gefühl erstmal zu hören. Und ich hatte diese unglaubliche Sehnsucht nach Leichtigkeit, nach Begegnung, nach Spielfreude, weil wir haben so viele krasse Themen da draußen und überall müssen wir Haltung beziehen und Haltung zeigen und irgendwo uns aktiv entscheiden, gehe ich jetzt dagegen oder ziehe ich mich raus oder irgendwas. Und diese Orte, das sind ja auch dritte Orte, genau dieser Leichtigkeitsaspekt ist ja total wichtig, der ist einfach gar nicht mehr da. Und wenn man es schafft, und das war ein Experiment, scheinbar ist es ganz gut aufgegangen, einen Ort zu organisieren, der leicht zugänglich ist. Und das ist eben eine Markthalle. Wir machen das in der Markthalle 9 in Berlin. Ich kenne die ganz gut. Ich bin dort auch Beirat und habe einfach gefragt, so habt ihr nicht irgendeinen Abend, wo wir irgendwie einfach mal einen Spieleabend machen können? Kostenlos. Die können sogar ihr Essen mitbringen. Natürlich habt ihr auch Essen in der Markthalle, aber ich will das mal wirklich so ein klassisch dritter Ort machen. Das kostet nichts. Du kannst dein Essen mitbringen. Also das heißt, theoretisch kann jeder teilnehmen und die bringen ihre eigenen Spiele mit. Wir stellen 3 Tischtennisplatten auf. Und das war, glaube ich, genau das, einen Ort zu schaffen und eine Einladung auszusprechen. Mehr braucht das gar nicht, weil ich bin ja auch selber total, sagen, wenn ich Events veranstalte oder zu Events gehe, die Erwartungshaltung ist ja crazy. Da muss ein Yoga-Training da sein und Ice-Bathing und da muss zusammen gesungen werden und da muss ein cooler Host sein und alle müssen ständig irgendwie unterhalten werden, damit alle dann eine gute Bewertung schreiben. So aus dieser Welt komme ich. Und dann zu sagen so, hey, hier ist eine Halle, bringt euer Zeug selber mit. Keine Ahnung, wer kommt. Und dann musste ich die wirklich um 22 Uhr rausbimmeln aus dieser Halle, dass die gehen wollten, habe ich gemerkt, so yes, das ist, wonach wir sehen. Weniger Struktur, einfach die Leute spielen lassen, das haben die in sich. Wir sind ja alle mal Kinder gewesen, deswegen, wir haben das alle gelernt. Wir müssen das nur wieder erlernen oder wieder auftauen. Und dann kommt das von alleine. Und dann war das einfach total berührend zu sehen, wie dort auch unterschiedliche Gruppen von irgendwelche richtige Urkreuzberger mit irgendwelchen Hipstern zusammen um die Platte rennen und 30 Leute machen Rundlauf um die Platte oder kommen alleine mit irgendeinem komischen Brettspiel, das kein Mensch kennt, setzen sich hin und auf einmal sagen so, ey, was ist denn das? Und auf einmal sitzt da eine Traube von Menschen, die dieses komische Spiel feiert und einfach Spaß hat miteinander. Und das war für mich so ein richtig cooles Erlebnis. Ich gesagt habe so, ja, wir brauchen mehr davon. Und gleichzeitig war es auch klar, hey, das ist pro bono, das wir da machen. Wir müssen irgendwie unser Geld verdienen und gucken, dass wir genau diese Brücke schlagen. Und deswegen haben wir gesagt, so, das ist eigentlich ganz geil, wenn wir Tischtennis-Spaces anbieten. Und dazu sprechen wir dann später nochmal. Aber das ist sozusagen, das eine sind die pro bono Playdates, die sich jetzt zum Beispiel auch nach München übertragen haben und in ein, zwei anderen Städten. Und wo ich auch jeden animieren kann, macht es einfach mal. Egal wie groß oder klein euer Dorf ist, geht irgendwie in die Stadthalle oder irgendein Geschäft und fragt, ob ihr da mal einen Abend haben dürft und verteilt einfach Flyer und sagt, hey, wer hat Bock zu spielen? Und selbst wenn dann nur 5 Leute kommen, das ist ein Anfang und das macht einen Unterschied. Dieser kleine Funken kann in jeder Gemeinde einen kompletten Unterschied machen.
Und ich finde das toll. Ich weiß nicht, ob du dich damit mal beschäftigt hast. Durch dieses Spielen entsteht ja immer Smalltalk, weil man sofort was hat, worüber man spricht. Und ich habe mich mal ein bisschen in die Theorien eingelesen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Evolutionspsychologen Robin Denbar. Der sagt, bei den Primaten gibt es das Grooming, also sozusagen diese Fellpflege. Und dadurch entsteht Nähe, Vertrauen, Stress wird reduziert und. Bei uns Menschen, weil wir relativ viele Menschen in unserem Umkreis haben, wäre das ein bisschen aufwendig, bei jedem sozusagen die Körperpflege zu machen. Und deswegen sagt er, was bei den Primaten das Grooming ist, ist bei uns eben der Smalltalk. Also durch Smalltalk versichern wir uns, wir leben in einer gemeinsamen Welt, wir haben vielleicht auch gemeinsame Werte. Erlebst du das an deinen Orten, dass eben durch diesen Smalltalk quasi diese Gemeinschaft entsteht und sagt, bei euch zum Beispiel jetzt in Berlin, wir sind halt eine Nachbarschaft, wir sind eine Gemeinschaft, wir gehören irgendwie zusammen?
Das beobachten wir jetzt natürlich. Wir haben jetzt im Mai gestartet. Das ist einfach faszinierend. Also was zum Beispiel ist, jetzt hat sich das irgendwie etabliert, dass samstags vormittags und sonntags vormittags immer Väter mit ihren Söhnen spielen. Mhm. Und die mieten die Platten und spielen dann aber alle untereinander auch. Die spielen also nicht nur mit ihrem Sohn an einer Platte, sondern die mixen alle durch und sind inzwischen befreundet miteinander. Und das wirklich, triffst du jeden Samstag und Sonntag, triffst du jetzt irgendwie Söhne mit ihren Vätern. Oder wir haben jetzt zum Beispiel Ladies-Training. Montagabends ist der ganze Space nur mit Frauen, die miteinander trainieren, für die es dann irgendwie ein Safe Space ist und die da total Spaß haben und Freundschaften entstehen. Wir haben zum Beispiel einen Programmierer, der sozusagen von Tag 1 dabei ist, der hat sich mit jemand anders angefreundet, mit einem anderen Programmierer, der aus Nairobi kommt und den besucht er jetzt dort. Und das ist alles innerhalb von irgendwie, keine Ahnung, 6, 7 Monaten passiert. Und ich will gar nicht wissen sozusagen, was dann alles sozusagen noch in den nächsten Jahren folgt. Also welche Paare dort entstehen, wer alles heiratet, welche Nachwuchsstars im Tischtennis entdeckt werden oder Senioren ist auch ein wichtiges Thema. Wir haben wirklich auch ein paar Seniorinnen, die sagen so, hey, das hat mein Leben verändert. Dadurch, dass ihr hier Next Door jetzt so ein Ding eröffnet hat, die buchen Trainings, die sind eingebunden, die kommen zu den Open Play Dates, die steuern Ideen bei, wie man das besser machen kann. Ich habe gehofft, dass es so kommt und jetzt das irgendwie zu sehen, was es ist, wenn du einen Ort schaffst, der cool ist, der zugänglich ist, da passiert Magisches. Also ich bin total begeistert. Ich habe das ja vorher auch noch nie gemacht. Ich habe vorher sozusagen Produkte gemacht mit Einhorn oder auch digitale Produkte. Aber so einen echten Ort zu schaffen, hatte ich immer so einen Respekt davor. Und jetzt denke ich mir so, das ist so geil, in deiner eigenen Nachbarschaft deine eigene Lebensqualität auch zu erhöhen. Also ich gehe auch mit meinem Sohn einfach zocken. Du weißt, da ist immer 24/7 ist ein Ort, wo ich hingehen kann, Tischtennis spielen kann und treffe im Zweifel noch coole Leute und kann mit denen spielen. Also es ist schon verrückt. Sehr egoistisch, was ich da gemacht habe.
Ich würde sagen, gar nicht egoistisch, weil also wir gehen gleich nochmal drauf ein, was jetzt so Ding-Dong, Ping-Pong so besonders macht. Aber wir haben jetzt einerseits natürlich gesprochen, was es individuell mit einem machen kann, solche Orte. Ne? Du hast das Thema Einsamkeit angesprochen, ne? Dass das eben ein Gefühl der Verbundenheit entstehen kann. Aber, und da würde ich einmal kurz nochmal in die Theorie mit dir gehen, weil ich glaube, du das auch mal in der Keynote besprochen hast, die Theorie aus der Soziologie Sozialkapital von Robert Putnam, der ja sagt oder mit seiner Forschung zeigen konnte, dass es ja nicht nur einen Einfluss auf die individuelle Gesundheit hat, solche Clubs, solche Vereine, solche Gemeinschaften, sondern sogar auf die Demokratie, auf die Regierung. Magst du uns da mal einen Einblick geben, weil du hast dich ja auch damit beschäftigt, also welchen Einfluss können solche Orte oder Vereine auf Regierung, auf Demokratie nehmen?
Also ich glaube, erstmal ist es so wichtig, nochmal die persönliche Komponente aufzuzeigen und das war mir auch nicht bewusst. Einsamkeit ist so schädlich wie 15 Zigaretten am Tag. als ich das gesehen habe, das hat mich total weg. Wenn du denkst, ja gut, wir alle waren ja mal ein bisschen einsam oder so. Nee, das ist, hat richtig negative Folgen auf deine Gesundheit. Und das war mir so nicht bewusst. Sozialkapital ist ja das, was sozusagen, was uns zusammenhängt. Das hat ganz viel mit Vertrauen ineinander zu tun. Wenn wir dem anderen nicht vertrauen, dass er sich zum Beispiel wie bei einem Spiel an die Regeln hält, ja, dann macht das keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, irgendwie Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht zu spielen, wenn einer sagt so, nee, ich werfe 5-mal statt 1-mal oder ich nehme 10 Figuren aufs Feld. Das macht gar keinen Sinn. Und das, sondern man muss darauf vertrauen. Man kann neue Regeln ausmachen, ja. Man kann auch, kennst es ja bestimmt auch, dass man bei Brettspielen irgendwie und bei Uno oder sonst irgendwas ganz viele eigene, jede Familie hat ihre eigenen Regeln. Das ist ja auch okay, solange man sich darauf einigt. Und so werden wir, schaffen wir auch neue Gesetze. Wir müssen das ausdiskutieren, schaffen neue Gesetze und müssen uns dran halten. Und das hat eben ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und das Vertrauen wird eben in gemeinschaftlichen Aktivitäten gefunden, indem man sich in real life eben sieht. Und Putnam hat ja zum Beispiel analysiert über die letzten 40, 50 Jahre in den USA, was zur Abnahme des Sozialkapitals beigetragen hat und mit den Konsequenzen, die wir ja aktuell sehen können, dass die Gesellschaft so gespalten ist wie nie und sich die Köpfe einhaut. Also wir sind ja kurz vor Bürgerkrieg gefühlt. Und das hat viel auch damit zu tun und er hat es am Beispiel von Bowling festgemacht. Bowling, denkt man sich so, wir Deutschen denken so, hä, was ist Bowling? Aber Bowling ist die meistgespielte Sportart in den USA. Das ist richtig, also Bowlen ist unser Fußball oder keine Ahnung, was wir hier sonst noch machen, Skat oder so. Das, bei denen ist es Bowlen. Und er hat festgestellt, dass die Leute heutzutage immer noch so viel bowlen wie vor 40 Jahren, aber sie machen es alleine und nicht mehr in Gruppen. Und das hat eine riesige Auswirkung darauf, weil wenn du früher irgendwie, du kennst ja diese Hollywood-Bilder, wo alle in diesem Aisle sitzen, so irgendwie die Gruppe, die Bowling-Gruppe, die Alten treffen sich, haben ihre eigenen T-Shirts und quatschen da und treffen sich jede Woche. Und da wird über alles Mögliche gequatscht und vielleicht auch ein bisschen über Politik am Rande. Aber da geht es viel mehr um dieses Vertrauen. Und du weißt, hey, ich kann jetzt nicht mich total asozial verhalten. Ich sehe den ja nächste Woche wieder. Und deswegen ist eine gewisse Sozialhygiene auch da. Und wenn man sich aber nicht mehr begegnet, wenn man sich praktisch nur noch sozusagen in seiner eigenen Bubble die eigene Meinung verstärkt und sagt, nee, du bist total richtig mit deiner Meinung, du als Republikaner, Demokrat, whatever, und die anderen sind der Teufel und du siehst den Teufel aber gar nicht mehr, du kannst ihm gar nicht mehr in die Augen blicken, dann wird er wirklich zum Teufel. Und das ist a self-fulfilling prophecy. Und das ist das Problem. Und das meine ich auch mit dieser Digitalisierung, dass wir alle nur noch in unseren Bubbles sind. Wir sind ganz alleine und kriegen vorgegaukelt, dass wir Recht haben. Und wir sehen die anderen, wir sehen Menschen überhaupt gar nicht mehr und verschiedene Meinungen, sind das gar nicht mehr gewohnt. Dabei ist das Normalste der Welt. Das ist auf dem Kinderspielplatz, wissen wir das doch schon. Also der will die scheiß Gabel haben oder der will den Eimer haben. Und da muss man sich irgendwie einigen. Und da hat man unterschiedliche Meinungen. Und heutzutage müssen alle genauso denken wie wir. Und ich spreche hier von einem moralisch-ethisch vertretbaren Rahmen. Und das gibt's einfach nicht mehr. Und dann dadurch schrinkt das Sozialkapital. Und wenn das Sozialkapital bröckelt, dann ist auch Demokratie ganz schwer möglich. Und da ist auch gesellschaftlicher Zusammenhalt ganz schwer möglich. Und dann kommt es eben zu Zerrüttungen auf der ganzen Welt, wie wir es gerade bemerken. Also ich glaube, wir haben eine riesige Vertrauenskrise in Menschen. Und das ist, glaube ich, noch ganz wichtig. Es gibt immer wieder Studien dazu, das schreibt auch Maya Göpel ganz viel. Wir glauben immer, dass die anderen Menschen sich nicht an die Regeln halten würden und nicht so cool sind wie wir selbst. Und das stimmt gar nicht. Es gibt ganz viele Studien, die genau beweisen, dass das voll widerlegt werden kann. Dass tatsächlich andere Menschen sich genau daran halten und dass andere Menschen auch irgendwie die Geldbörse zurückgeben oder einer alten Frau über die Straße helfen. Man denkt immer so, ich würde das immer machen, aber die anderen machen das nie. Und das stimmt auch gar nicht, wirklich in Studien bewiesen, aber in unseren Köpfen ist die sozusagen, ich bin ja ein Guter, aber die anderen nicht, deswegen funktioniert das nicht, deswegen muss ich egoistisch sein. Und da müssen wir Mechanismen, glaube ich, finden, um vielmehr die positiven Seiten aufzuzeigen von Menschsein, denn wir sind total soziale Tiere, wir sind angewiesen, wir könnten alleine nicht, es gibt keinen Robinson Crusoe, der stirbt. Wir brauchen andere Menschen zum Überleben, aber uns wird weisgemacht, wir müssen nur uns optimieren, wir müssen nur unsere Investments so kreieren, damit wir nachher unabhängig sind von allen und uns am besten irgendwie einen Bunker in Neuseeland kaufen können. Aber das bringt ja auch nichts, wenn der Atomkrieg ausbricht. Also
ich habe in der Recherche ein tolles Zitat, ich weiß gar nicht mehr, von wem es war, gelesen, was ganz gut passt auch zu eurer Halle. Wenn man keine Orte schafft, an denen man sich treffen kann, werden wir uns fremder und Fremdheit erzeugt eben Angst. Und dann, ne, radikalisieren wir uns, dann schließen wir uns vielleicht noch mehr ein. Und ganz spannend zu deiner Studie mit, die anderen halten sich auch an Regeln. Ich glaube sogar Robert Putnam hat die durchgeführt, der eben zeigen konnte, in Gebieten, wo große Gemeinschaften sind, wo viele Clubs sind, wo viele Vereine sind, die haben so Geldbörsen auf dem Boden verloren quasi, liegen gelassen und haben dann geschaut, werden diese, es waren Briefumschläge, werden die quasi in die Post gegeben, da war Geld drin, oder würden die sich einbehalten? Und dort, wo viele Vereine, Clubs, ich habe die ganze Zeit, aber ich meine, es war um die 80%, wo wirklich dann diese Umschläge, wo wirklich Geld drin war, zurückgegeben worden sind in diese Briefkästen und die dann wirklich beim Empfänger wieder angekommen sind. Also das nur so als Unterstützung. Menschen halten sich an Regeln oder sind mehr sozial, als wir vielleicht denken.
Dabei sozusagen, das stimmt, diese Studie hat er gemacht. Und das Spannende auch an dieser Studie war, dass sie immer die Menschen vorher gefragt haben, rate mal, wie viel Prozent der Leute das zurückgeben würden. Und alle lagen falsch. Alle haben sozusagen ein echt schräges und schlechtes Bild gehabt von ihren Mitmenschen und gesagt haben, ah, das ist bestimmt total niedrig, und waren total überrascht, was am Ende die eigentliche Zahl war, die super hoch war. Weil wir, ja, die meisten Menschen sind cool. Also ich finde auch das Buch von Rutger Breckmann, super, bin ich ein Riesenfan von, im Grunde gut, wo er das auch widerlegt, wo er aufzeigt, mit welchen falschen Narrativen wir erzogen wurden, wie schlecht der Mensch ist, in welchen vermeintlichen Experimenten. Es gab ja dieses Prison Experiment in den USA, wo man gesagt hat, so ja, Menschen sind alle Tiere und wenn du sie ein bisschen nur anpiekst, werden sie Tiere. Und dann hat er widerlegt und gesagt, nee, das Experiment war falsch, das war nicht wissenschaftlich aufgezogen. Und wenn man das so aufsetzt, no wonder, aber das wird nicht aufgeklärt. Und das Buch kann ich wirklich empfehlen, wer den Glauben an die Menschheit verloren hat, im Grunde gut, ist sehr gut.
Kann sehr empfehlen. Er hat sogar ja dann gezeigt, dass, ich glaube, in England war es, das Experiment wurde ja nochmal nachgeholt, sogar im TV, weil man gucken wollte, wie reagiert. Und dann mussten die es nach einer Woche abbrechen, diese Produktion, weil eben nichts passiert ist. Also die haben miteinander dann gespielt, Tee getrunken und die dachten, die hauen sich die Köpfe ein, nichts ist passiert, und nach einer Woche mussten sie dann dieses Reality-Programm wieder einstampfen. Also ja, ich kann auch nur das Buch empfehlen, im Grunde gut. Aber, und dann kommen wir gleich zu deiner Tischtennishalle, weil ich fand einen Fact noch spannend, weil ich will ja so ein bisschen mit dir ja auch rauskristallisieren, warum solche Orte, Gemeinschaften, Clubs so wichtig sind. Robert Putnam konnte ja sogar zeigen, wenn du in einen Verein eintrittst, steigert sogar deine Wahrscheinlichkeit, im kommenden Jahr zu sterben. Die sinkt um 50%, also deine Lebenserwartung steigt quasi. Was ich aber noch viel spannender fand, ist jetzt immer die Frage, kann man von Ratten auf Menschen übertragen? Aber ich weiß nicht, ob du die Experimente kennst. Da hat man eine Ratte ganz allein in so einen Käfig eingesperrt. Man hatte Wasser mit Drogen und man hatte in Anführungsstrichen das normale Wasser. Was ist passiert? Die Ratte hat dann immer das Wasser mit den Drogen geschlürft und ist dann irgendwann gestorben sozusagen. Und dann hat man aber diese Experimente nochmal durchgeführt, weil man gesagt hat, Ratten sind doch auch soziale Tiere, und hat die dann in eine Gemeinschaft gesteckt. Also da gab es dann Laufräder, die konnten sich fortpflanzen, also war eine richtige Gemeinschaft. Auch wieder Wasser mit Drogen versetzt und das normale Wasser. Und die Studien konnten dann zeigen, dass die Ratten gar nicht das Wasser mit den Drogen angefasst haben, sondern alle von diesem in Anführungsstrichen normalen Wasser getrunken haben. Und da dachte ich so, das macht ja auch irgendwie Sinn, wenn dann wirklich Menschen isoliert sind, dass dann auch wirklich Süchte entstehen können, die sie vielleicht in einer Gemeinschaft gar nicht hätten. Beobachtest du das auch so? Also, dass ja nicht nur eine Radikalisierung quasi, sondern auch vielleicht so das Suchtverhalten entstehen kann, weil wir uns eben einsam oder alleine fühlen.
Ja, voll. Also, es klingt auch total logisch, dieses Experiment. Ich habe auch, als ich davon gelesen habe, dachte ich so, ja klar. Also, steck mal jetzt, wenn du jemand bei uns in eine Isolationszelle im Gefängnis steckst, natürlich dreht man durch. Also das ist so anstrengend für unseren Mechanismus. Wir brauchen diesen Austausch, wir brauchen diese Regulierung. Also auch wir sozusagen, das kannst du auch von Babys sehen. Wenn Babys auf die Welt kommen, können die sich selber noch nicht regulieren, auch Kinder nicht. Merke ich auch bei meinem Sohn. Die brauchen sozusagen ein Nervensystem, was idealerweise einigermaßen im Einklang mit sich selbst ist, von den Eltern, das die reguliert. Und dann können sie wieder in die Welt gehen. Also ich habe so ein Beispiel, ich habe so auch so ein spirituelles Training über 2 Jahre lang gemacht, das sich auch viel mit Traumata beschäftigt hat. Und da wurde es eben so erklärt, dass es Babys, wenn die, oder Kleinkinder, wenn die auf dem Spielplatz sind und sind gefallen, haben sich wehgetan, dann kommen sie erstmal sozusagen in den Schoß gelaufen und dann umarmst du sie als Elternteil. Das ist ja ganz klar, dass du die umarmst, du beruhigst, die beruhigen sich an deinem Nervensystem, an deinem Körper. Und wenn sie sich dann beruhigt haben, wenn sie dann geweint haben, dann merkst du, ach, dann werden sie wieder neugierig auf die Welt, dann schieben sie dich weg und dann gehen sie und entdecken die Welt. Und diese Koregulation und diese Regulation brauchen wir als Menschen. Und wenn die nicht gegeben ist, können wir das einfach nicht. Das ist total normal. Das ist immer wieder sich vor Augen zu führen, wir brauchen andere Menschen. Das geht nicht ohne. Und wir müssen, glaube ich, aber wieder lernen, wie das so geht mit anderen Menschen. Und vor allem müssen wir, glaube ich, unsere Nervensysteme so ein bisschen in Ruhe lassen, was echt schwierig ist, weil da einfach Milliardenkonzerne daran arbeiten, dich ständig an deinem Handy zu halten, um dir einzubilden, was dir noch fehlt im Leben, was du unbedingt noch haben musst. anstatt sich mit deinen Liebsten irgendwie zu begegnen. Was ich auch noch geil finde, ich weiß nicht, ob du das recherchiert hast, es gibt ja so eine Sterbebegleiterin, die hat so ein Buch geschrieben. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe ihren Namen vergessen. Also sie hat einfach irgendwie Leute begleitet und die hat alle Leute dann interviewt, die wirklich in ihren letzten Stunden waren und haben gesagt, hey, was ist denn eigentlich, was du im Leben bereust? Was wünschst du dir eigentlich? Und keiner hat gesagt, so, ich hätte gerne mehr gearbeitet, ich hätte gerne mehr Karriere gemacht oder ich hätte gerne noch ein Haus gehabt oder ein Auto oder sonst irgendwas. Nichts von dem, was dir sozusagen eingebildet wird von deinem Handy, sondern einfach nur, hey, ich hätte einfach gerne mehr Zeit in meinem Leben verbracht. Ich hätte mich gerne irgendwie rausgefunden, wer ich wirklich bin und mich in irgendeiner Weise verwirklicht. Und das hat mich auch total berührt, das irgendwie zu lesen. Das würde sagen, auf dem Sterbebett wird es dann allen klar. Aber die Jahre vorher, dass es da zu dieser Erkenntnis zu kommen, was eigentlich im Leben wichtig ist, was man in seinem Sterbebett eventuell dann bereut, da ist irgendwie eine Dissonanz da, die ich auch noch nicht ganz schnalle.
Nee, aber deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, weil ich es sehr bemerkenswert finde, dass mit den ganzen ökonomischen Rahmenbedingungen du eben versuchst, einen Ort zu schaffen, Begegnungsstätten zu ermöglichen, wo eben Menschen wieder zusammenkommen, wo man eben auch seine Freizeit sinnvoll nutzen kann, nicht auf der Couch scrollen, sondern irgendwie raus, sich bewegen, mit Menschen sich treffen. Deswegen nimm uns da mal mit rein in deinen Ort. Ich meine, du hast schon gesagt, was Ding-Dong, Ping-Pong so besonders macht. An einem Samstagvormittag kommen die Väter mit ihren Söhnen. Aber was macht euren Ort so besonders? Jetzt fast ein Jahr, wie blickst du auf euren Ort? Was macht euren Ort so magisch, so besonders?
Also ich bin immer wieder fasziniert. Ich kenne ja natürlich, das ist ein direkten Laden in meiner Nachbarschaft. Und das weißt du vielleicht selber auch, wenn direkt in deiner Straße ein Laden leer steht und da kommt so die Ankündigung, da kommt jetzt was Neues rein. Das ist krass, wie wichtig uns das ist. Also ich dachte immer so, das interessiert doch, aber dann merkte ich so, nee, auch bei mir, wenn ein Laden rausgeht und ein neuer Laden reingeht, ist mir das total wichtig und ich bin mega neugierig, was da reinkommt. Und dort war Connys Haushaltswarenladen drin, in dem Laden, in dem wir jetzt drin sind. Und da gab es Klobürsten und Duschvorhänge und der war auch sehr beliebt. Also es waren einige echt traurig, dass der nicht da war und dann stand er das über, glaube ich, ein Jahr lang oder so leer, die Fläche. Und da war einfach so eine Premium-Fläche mitten in der Nachbarschaft, sozusagen ein Ort, wo sich Menschen treffen können, stand einfach leer. Dort haben wir unseren Tischtennisladen eingebaut, der 24/7 offen ist. Also ist auch crazy, das ist einfach immer offen. Du kannst, also klar, du musst dich da einbuchen, du musst dann zu Events gehen, aber du kannst dort eigentlich immer rein. Du weißt, dieser Ort ist immer da. Das ist ja auch was für mich total Besonderes. Nicht, okay, ich muss mich an die Öffnungszeiten halten, muss immer checken, weil das offen ist. Und du weißt einmal, nee, dieser Ort ist immer einfach offen, egal wann.
Ich kann da jederzeit hingehen, ne?
Ich glaube, das ist besonders. Und einfach diese Gemeinschaft zu sehen, also sagen, du siehst, das ist ja total anonym. In der Großstadt zu leben ist total anonym. Und in diesen Ort habe ich jetzt einfach so viele Freunde, so viele Bekanntschaften geschlossen. Du kommst da zu diesen Events rein, die sind voll ausgebucht inzwischen. Irgendwie Open Playdate am Dienstag, du kommst dort rein und die Leute wissen schon, spielen miteinander und schwitzen und quatschen und es ist total divers. Kinder und Frauen und sagen alle Herren Länder und Frauenländer sind dort vertreten. Und das ist einfach so ein totaler schöner Vibe. Und dann erinnere ich mich eben wie vor einem Jahr, dass einfach eine leerstehende Ladenfläche war. Wo einfach nichts, wo es einfach tot war. Und wir haben einfach so einen Ort kreiert, wo jetzt richtig Leben ist und Leute auch irgendwie einer gesunden Aktivität nachgehen. Eben, wie gesagt, Kneipen sind auch geil, aber dort ist richtig gesund. Wir haben keinen Alkohol dort. Du kannst einfach dich bewegen und quatschen und jeder kann das. Also, weil Tischtennis ist einfach eine Sportart, die Enkel mit ihren Großeltern spielen können. Und da gibt's einfach nicht so viele Sportarten. Also, meine Doppelpartnerin Zuck, die ist über 80. Und die haut alle weg mit ihrem Penholder-Griff. Die kann keinen Rundlauf mehr spielen. Ich muss die Bälle für sie alle aufheben. Aber sie spielt einfach gigantisch. Und das macht einfach diesen Sport so inklusiv und so verbindend. Und alle kennen den. Das ist, glaube ich, auch ganz geil. Ich bin froh, dass wir uns einem Klassiker zugewandt haben und nicht einem Hype-Thema, sondern alle haben irgendwie, ich glaube, über 70% der Deutschen kennen das, haben es mal an der Steinplatte irgendwie bei einer Schule gespielt. Und die kannst du aber noch überraschen. Weil die meisten denken so, ja, warum soll ich für Tischtennis vielleicht zahlen? Naja, kann ich auch umsonst spielen da draußen? Dann kommen sie da rein, erleben natürlich diesen Community-Aspekt und sehen dann aber auch so, krass, nee, das ist echt ein geiler Sport. Wir haben natürlich auch Sportboden, Wettkampfplatten, geile Lüftung, geile Beleuchtung, geile Gear, Bälle, Schläger, alles sozusagen, alles vor Ort. Wir haben auch Videoanalysen, also wir nutzen tatsächlich Technik zum Einlass. Wir haben Video-Replays, wenn du einen geilen Punkt gespielt hast, drückst du auf den Knopf und dann werden die letzten 30 Sekunden auf einem großen Screen angezeigt und dein Handy geladen, das kannst du dann teilen. die Punkte werden über Knöpfe gesteuert unten, die muss also gar nicht mehr zählen, die werden mitgezählt. Also es ist schon sozusagen enhanced technologisch, aber das Spiel, das steht nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund spielt wirklich miteinander spielen an der Platte und alles dreht sich um dieses Spiel. Wir expandieren jetzt auch in andere Städte, auch in Berlin machen wir weitere Standorte auf demnächst. Das ist einfach so, wenn ich mir das vorstelle, so ja, das ist ein guter Ort. Wenn ich irgendwo einen leerstehenden Laden sehe, denke ich mir so, oh Mann, also das kann auch so aussehen wie bei uns. Da können jetzt wirklich 20, 30 Leute drin sein, die miteinander spielen und Spaß haben und nebenbei noch was für ihre Gesundheit tun und für ihre mentale Gesundheit. Und das ist einfach eine Traumvorstellung für mich. Und für mich tatsächlich, ich habe immer von meinem Ikigai geträumt. Also dieser japanische Begriff, dieses Konzept liebe ich, wo man sagt so, hey, was kannst du gut? Was liebst du? Was braucht die Welt? Und wofür wirst du bezahlt? Das ist immer der Punkt, der nicht aufgeht. Irgendwie Leidenschaftsthemen haben wir ja alle. Aber wofür du bezahlt wirst? Und für mich ist das jetzt aktuell, nach aktuellem Stand, absolut mein Ikigai. Weil ich spiele jeden Tag. Ich bringe andere Menschen zum Spielen. Ich merke, wie mir das selbst gut tut. Ich merke, wie das wirklich die Gesellschaft braucht gerade. Das ist ein richtiger, das ist wie ausgetrocknete Schwämme gerade, die alle das aufsaugen, sagen, geil. Eine niedrigschwellige Einladung zum Spielen und Verbinden und einer organisiert es auch noch so cool, wie gesagt, mit der App. Das ist für mich absoluter Traum gerade.
Ja, schön zu hören. Gibt es denn so eine persönliche Geschichte, so ein Erlebnis, was dich so besonders berührt hat oder immer noch berührt? Also eine Begegnung, ein Erlebnis, nimm uns da gerne mal mit rein.
Also viele, glaube ich, inzwischen. Auf jeden Fall berührend ist, dass wir haben so zwei Rentnerinnen bei uns, die spielen. Tatsächlich ist die, glaube ich, irgendwie vor ein paar Monaten, hat die mich einfach, als ich drin war, einfach umarmt mit Tränen in den Augen und hat gesagt, danke. Danke, dass du diesen Ort geschaffen hast. Das hat für mich wirklich mein Leben verändert. Das klingt jetzt irgendwie cheesy, also, aber das war total ernst gemeint. Ja, das ist so. Die sind jetzt wirklich jeden Tag da, die spielen, die verbessern sich und die werden so langsam immer mehr Teil der Community. Und ich glaube, wenn man mal erlebt hat, was Einsamkeit bedeutet, und das ist gerade für Jugendliche und für die Älteren in unserer Gesellschaften wirklich schlimm. Also ich bin gerade irgendwie doll eingebunden. Ich weiß aber auch, was Einsamkeit bedeutet. Ich habe das in meinem Studium erlebt, in meinem ersten Studienjahr. Ich habe in Holland studiert. Das war grausam, das erste Jahr. Ich habe teilweise den ganzen Tag mit niemand gesprochen, weil einfach alle meine Kommilitonen abgehauen sind, irgendwie nach Deutschland oder ich dann noch niemand kannte. Und den ganzen Tag nur mit sich zu sein, niemand zu kennen, nicht ein Wort zu sprechen, das ist eine Realität für Menschen. Und das ist unser einer vielleicht gar nicht mehr so in der Blüte unseres Lebens bewusst. Und wenn du dann einen Ort schaffst, wo jemand einfach niedrigschwellig kommen kann, wir haben auch zum Beispiel viele Expats, die in Deutschland arbeiten, die deutsche Sprache noch nicht sprechen, es ist einfach schweineschwer, sich zu integrieren in Deutschland, so easy peasy. So in den Clubs und alle machen so ihre Mauern drumherum und so und Fremde sind ja anstrengend teilweise. Und das ist bei uns einfach total open. Und dann kommen die Leute rein und wir switchen sofort von Englisch, Deutsch, was auch immer. Das ist total egal. Es geht ja ums Spiel. Tischtennis kann jeder spielen und dann zählt das. Und das ist, also, da könnte ich auch super viele Momente aufzählen irgendwie. Oder zwei Jungs, die immer bei uns spielen, die waren mal früher hier im Prenzlauer Berg in der Kita zusammen und haben sich dann aus den Augen verloren. Und bei uns haben sie dann beide gemerkt, dass sie Tischtennis lieben. Und jetzt sind sie einfach Best Friends und zocken die ganze Zeit zusammen, sind auch Teil dieser Samstag-Sonntagsgruppe inzwischen. Die Väter sind jetzt auch wieder vereint. Das ist einfach diese verbindende Wirkung von diesem Sport. Und es kann natürlich auch ein anderer Sport sein, aber das Spannende bei Tischtennis ist einfach, dass Tischtennis so eine Effizienz hat bei Schlägersportarten, die auf kleinster Fläche einfach so viele Menschen zusammenbringen, wie einfach keine andere Sportart. Für Tennis, Squash, Paddle, Pickleball brauchst du einfach mehr Fläche, musst meistens weiter rausfahren, aber also einfach über die Straße laufen, eine gute Zeit haben, Leute treffen.
Ach. Das ist schön zu hören. Und passend dazu das Zitat von Schiller. Ich glaube, du hast ihn auch auf LinkedIn schon zitiert. Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Der Mensch erfährt in dem Zustand des ästhetischen Spiels den Zustand der höchsten Ruhe und der höchsten Bewegung, das persönliche Glück. Ich glaube, das hat vielleicht die Dame oder die zwei Rentnerinnen dann auch bei dir oder bei euch gefunden. Du hast schon das Digitale angesprochen, das macht euren Ort so ein bisschen besonders. Man muss dazu sagen, 24/7 kann man bei euch spielen, hast du schon erwähnt. Es ist kein Personal vor Ort, das heißt, alles läuft über die App. Du hast schon gesagt, ihr habt auch vor Ort diese automatische Punktezählung. Man kann Replay sich anschauen und es wird auf Social Media veröffentlicht. Man kann seinen Spin bei euch sogar verbessern, weil dann angezeigt wird mit so einem Ball mit verschiedenen Punkten, wie kann man den Ball vielleicht noch besser treffen, damit der Spin noch besser wird. Merkst du da, dass dieses Digitale dann super gut angenommen wird oder wollen die Menschen einfach nur klassisch Tischtennis spielen? Oder merkst du, dass diese digitalen Gadgets eben einen Ort dann auch aufwerten können.
Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu erwähnen, dass das Personallose ist eigentlich der Hack, um überhaupt sich dritte Orte leisten zu können. Weil ich könnte einfach, wenn ich jetzt Personal einstellen würde, würde ich diesen Ort nicht anmieten können. Das würde sich als Geschäftsmodell einfach nicht lohnen und ich könnte die Miete nicht bezahlen. Und deswegen, ich feiere das Personallose gar nicht, weil es personallos ist, sondern ich feiere das, weil es ein Hack ist, Orte, die natürlich schon im Kapitalismus verschrieben sind, die schweineteuer sind, trotzdem der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.
Man muss ja dazu sagen, ihr seid ja auch nicht am Rand der Stadt, sondern ihr seid ja wirklich mittendrin. Ne? Das ist ja nochmal die Besonderheit. Ist jetzt nicht eine leerstehende Immobilie ganz am Rand der Stadt, die vielleicht viel weniger kostet in der Miete, sondern ihr seid ja wirklich mittendrin im Kiez sozusagen bei euch in Berlin.
Absolut. Zentrale Ladenflächen, bodentiefe Fenster, also sind wirklich richtig A+ oder B, keine Ahnung, ich bin noch nicht lange im Real Estate Game, aber auf jeden Fall eine gute Fläche. Gute Lage. Dadurch, dass es personallos ist und das kann man eben durch Technik erreichen. Also man kann sich praktisch, man muss sich einmal mit die App runterladen bei uns und einmal anmelden und dann hast du Zugang dazu und dann brauchen wir eben niemand, der vor Ort ist, irgendwie ein Ticket zieht oder Geld abnimmt und so weiter. Das macht dieses Modell überhaupt erst möglich. Und gleichzeitig sozusagen hilft aber Technologie dann in der Verbindung. Also wir haben zum Beispiel, du kannst dann in dem Chat sagen, ich suche Mitspieler. Oder du siehst Community-Events, hey, wer ist eigentlich schon dabei? Wo will ich teilnehmen? Welche Gruppentrainings gibt das? Du kannst Coaches buchen. Also obwohl das personallos ist, gibt es dort super viel menschliche Begegnungen. Also du hast Gruppentrainings, wie gesagt, mit Coachinnen. Du kannst One-on-One-Coachings buchen, du triffst andere Leute. Wir machen auch viele Events, die drüber hinausgehen, irgendwie Night-Events, wo dann ein Coach da ist und mit den Leuten spielt. Also es ist extrem viel Menschen, sozusagen Begegnungen finden statt, aber durch das Modell und durch so ein paar Gadgets macht man auch diesen Sport so ein bisschen noch cooler. Damit die Leute denken so, oh, für Tischtennis zahlen, aber wenn die da drin sind, denken sie so, okay, das verstehe ich schon. Das ist nicht nur die geile Location, sondern mal zu sehen, du hast es ja öfter, man hat irgendwie ein geiles Erlebnis, beim Spielen entstehen ja auch richtig lustige Situationen. Dann ist man so, ach Mensch, hätte das mal einer aufgenommen, das wäre so super gewesen. Und das ist halt so, dann wird halt aufgenommen und du drückst einfach auf diesen Knopf und die letzten 30 Sekunden, wie gesagt, werden dir angezeigt von sehr viel lustigen Sequenzen, die wir da schon zusammen gesammelt haben. Die teile ich ja auch ab und zu. Und die werden auch in dein Handy geladen, dann kannst du es mit anderen teilen und die werden dann animiert auch zum Spielen und sagst, ach geil, dann gehe ich auch mal dahin und zock mal. Und das ist schon spannend. Und so eine Spielerei natürlich wie den Spin zu messen, ist total geil. Also auch mal zu merken, so ich bin auch sehr neugierig in Sportarten. Wenn du dich mit länger Tischtennis spielst, dann merkst du, ah, das hat also was mit dem Spin zu tun. Also dieser Ball beim Tischtennis dreht sich so schnell und so oft wie in keiner anderen Schlägersportart. Und damit kannst du natürlich auch dein Spiel steuern, je besser du wirst. Und dann kannst du das am Spin mal sehen. Und du kannst immer raten, was sozusagen, wenn Profis einen Schlag machen, wie oft dreht sich der Ball pro Sekunde, denkst du?
Pro Sekunde?
Ja, so eine ganz normale Vorhand, so ein Schmetter.
Ja, ich hätte jetzt 5-mal vielleicht?
180 Mal.
180 Mal in der Sekunde?
In der Sekunde.
Was? Ist ja verrückt.
Total. Und das, wenn du das mal siehst, sozusagen mit einem Gerät, wir haben so Bälle mit so schwarzen Punkten drin von der Firma Spinside, das ist einfach krass. Dann siehst du so, okay, gut. Und selbst wenn du den Ball schlägst, also selbst wenn du den ganz normal schlägst, wird er sich 30, 40 Mal drehen. Das ist einfach unglaublich. Und das zu verstehen, für die, die es wollen, die meisten machen das natürlich jetzt irgendwie nicht, aber die es wollen, die können bei uns praktisch auf so eine Reise mitgenommen werden. Das finde ich immer schön, wenn du so eine Kurve hast, eine Entwicklungskurve und sagst, ich möchte etwas besser werden, ich hole mir einen Coach, ich krieg so ein paar Tipps. Dafür ist es, kann Technologie auch cool sein. Oder auch Medien, klar. YouTube, Tutorial zu Tischtennisaufschlag, why not?
Ja, mega spannend. Ziel der Podcast-Folge war ja so ein bisschen über diesen dritten Ort zu sprechen, über die guten Orte zu sprechen. Wenn uns die Zuhörerinnen zuhören und sagen, Mensch, die haben irgendwie recht, ich fühle mich irgendwie so einsam oder der Smalltalk fehlt mir, die Gemeinschaft fehlt mir. Was wäre jetzt so dein Rat an die Menschen da draußen? Wo könnte man anfangen? Natürlich kann man bei euch spielen, aber du hast ja auch eben angesprochen, man kann auch einfach zu sich nach Hause einladen, Freunde, und wieder so Spieleabende machen. Also was wäre so dein Rat an die Menschen da draußen? Wie kommen wir wieder in mehr Begegnung, in mehr Gemeinschaft rein?
Ich glaube, einfach mal so einen Mutausbruch zu haben und im ganz Kleinen anzufangen. Zum Beispiel, wenn man in einem Wohnhaus ist mit 6 Parteien, höchstwahrscheinlich kennt man die meisten nur vom Hallo sagen oder gar nicht. Und dann einfach sagen so, hey, ich mache was ganz Verrücktes. Ich mache heute einen Spieleabend bei mir zu Hause, nächste Woche Mittwoch. Und ich klingel bei allen 5 Nachbarn und lade die persönlich ein. Und wenn mir das zu viel ist, dann schreibe ich einen netten Zettel und kopiere den 5-mal und schmeiße den in den Briefkasten und gehe das Risiko ein, dass die mich für verrückter erklären oder vielleicht nur eine Person kommt, whatever. Aber einfach mal anzufangen und einfach diese Einladung auszusprechen, sehr wahrscheinlich wird das einfach ein magisches Erlebnis sein, was dich einfach so positiv bestärkt, selbst wenn da nur ein Nachbar kommt, dass das schön ist. Ich habe das auch mal irgendwie bei mir im Haus gemacht, habe ich einfach gesagt, mein Vater hat mir so, der liebt Pfefferminztee und der trocknet das immer und gibt mir das so kiloweise mit. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Pfefferminztee machen soll. Und dann hatte ich einfach ich war einfach vormittags zu Hause und wollte diesen Tee trinken. Also ich habe keine Lust, ihn alleine zu trinken und habe einfach in die WhatsApp-Gruppe unseren Nachbarn geschrieben und normalerweise nur so, hey, wer hat welches Paket oder da, da, da. Hey, ich habe hier richtig geilen Pfefferminztee von meinem Papa und ich würde mich total freuen, wenn jemand mit mir einen Tee trinkt. Und da kam tatsächlich eine Nachbarin und hat gesagt, okay, ich komme hoch. Und wir haben einfach richtig cool zusammen Tee getrunken, 20 Minuten. Und sie hat mir ein bisschen was von ihrem Lieblingstee erzählt, hat gefragt, was ist denn das für ein Pfefferminz? Ich hatte keine Ahnung. Und das war einfach schön. Und ich glaube, diese kleinen Begegnungen, da kann ich auch übrigens auch das Buch von Ronja Wurb-Seibel zusammen empfehlen. Die gibt nämlich ganz viele kleine Anleitungen für solche sozialen Interaktionen. Das macht was mit dir. Also wirklich rauszugehen und oder auch mal zu lächeln, einfach nur rauszugehen und auf der Straße mal zu sagen, ich mache ein Experiment, ich grüße jetzt mal alle in der Stadt. Die werden dich nicht für verrückt erklären. Vielleicht, ganz wenige. Aber die meisten werden sich einfach nur freuen, ach, wie schön. Und vor allem wird es für dich richtig geil sein.
Das hast du schön gesagt. Das wäre auch vielleicht schon fast die Antwort auf unsere Abschlussfrage, Waldemar. Aber vielleicht fällt dir ja noch was anderes ein. Denn das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Stell dir vor, du hast jetzt die Handynummer aller deutschen Bürger und Bürgerinnen und du könntest auf einen Knopfdruck eine Nachricht sozusagen an alle Menschen da draußen schicken. Was wäre die Nachricht? Was sollten wir ab morgen, ab heute anders machen? Gäbe es da so einen Wunsch von dir?
Geile Frage. Ich liebe geile Fragen. Ich bin auch so ein Fan von solchen Fragen. Und die nehme ich jetzt mit. Die klaue ich dir direkt. Muss natürlich sofort an diesen Ton denken. Kennst du diese Notfall?
Und diese ganze, genau, die Sirene super. Geht auf allen Handys an und auf dem Display sieht man dann, Waldemar hat geschrieben. Und du hast natürlich auch nicht maximale Zeichenzahl, sondern vielleicht nur eine begrenzte Zeichenzahl. Also was gäbe es da noch so einen Zusatzwunsch außer diesem Wutausbruch oder dem Mutausbruch, Menschen einzuladen?
Ja, ich würde den Leuten offiziell freigeben für den Tag. Wirklich, dass die glauben, also die glauben es ja offensichtlich, wenn ich dann ein Durchgriffsrecht habe, dass das der Staat ja da hingeht. Dann würde ich sagen, wirklich, heute haben sie frei. Das haben wir wirklich beschlossen und das ist jetzt wirklich durch alle Parteien gegangen und so weiter. Und das ist so, es ist heute gesetzlicher Feiertag. Legen sie alles hin, außer sie machen irgendwelche Arbeiten, die das Leben anderer gefährden würden. Da bleiben sie bitte bei der Arbeit. Aber ansonsten haben sie einfach frei. Das fand ich bei Corona so geil, wo man gedacht hat, so die Welt muss doch zusammenbrechen, wenn alle ihre Arbeit hinlegen. Na, nichts ist passiert. Wir sind immer noch da. Und ich glaube, wir nehmen uns nicht genug frei. Und wir brauchen manchmal diese Stimme von außen, die sagt, hey, ist okay, du hast heute frei. Gönn dir.
Schön, dass du es noch ansprichst, weil ich hatte es in der Frage drin, habe sie gar nicht gestellt, Waldemar. Denn was würdest du sagen? Weil ich glaube, wir müssen noch eine Ergänzung geben. Weil was würdest du sagen? Es gibt eine offizielle Zahl vom Statistischen Bundesamt. Wie viele Stunden hat der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin Freizeit am Tag? Was würdest du sagen? Was würdest du schätzen? Wie viele Stunden? Klar, man muss dazu sagen, Mütter, Väter haben immer weniger Zeit als Singles. Aber wir nehmen jetzt mal die offizielle Zahl des Statistischen Bundesamts. In Deutschland der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin. Wie viele Stunden Freizeit pro Tag im Durchschnitt?
6.
Ja, oder du kennst die Zahl. Aber ja, genau. 6 nee, war, korrekt. Und damit liegen wir sogar auf Platz 1 weltweit. Also wir haben wirklich die größte oder meiste Freizeit. Und dann hatte ich mich so gefragt, wenn wir schon so viel frei haben, nutzen wir vielleicht die Freizeit nicht sinnvoll? Das hatte ich mich dann gefragt. Deswegen wäre der Zusatz vielleicht, wenn wir uns frei machen und frei nehmen, dann vielleicht nicht auf die Couch und Netflix gucken, sondern vielleicht dann diese Zeit nutzen, um in Begegnung zu gehen. Das wäre so meine Frage an dich gewesen, was die Ergänzung angeht.
Und das ist ja, sagen, man müsste diese Erhebung nochmal machen und wirklich sagen, wie viel hast du wirklich frei im Kopf? Und das wird eine Zahl sein, die geht in die Minuten.
Ja,
weil das ist, sagen, du bist ja trotzdem beschäftigt, entweder hier mit dem Telefon oder mit deinen Sorgen oder mit irgendwas oder mit Existenzängsten oder whatever. Also dieses wirklich frei sein, für sich sein, das ist, glaube ich, was viele zum allerersten Mal wirklich in Corona erlebt haben. Dieses so, ey, ich habe wirklich frei, mein Gehalt fließt weiter, zumindest bei den Angestellten. Und jetzt so, was mache ich? Also, und das ist ja dann wirklich diese Freiheit, oder ein Teil davon, so ein Hauch von Freiheit gewesen. Und das wäre, glaube ich, faszinierend. Also ja, wir haben theoretisch mehr Freizeit als früher, aber eigentlich haben wir weniger frei, weil ein Bauer aus dem Mittelalter, das ist geil, das habe ich letztens gelesen. Ein Bauer aus dem Mittelalter hat so viel Informationen in seinem ganzen Leben erhalten, wie wir an einem einzigen Tag.
Und das Gehirn hat sich nicht weiterentwickelt von uns, ne? Also das Gehirn ist eigentlich immer noch das gleiche wie damals im Mittelalter, ja.
Und wir sind komplett überfordert davon. Wir sind einfach komplett überfordert davon und schnallen das nicht. Uns kommt ja immer noch mehr. Wir werden immer effizienter. Immer noch mehr Apps und dies und das. Und noch AI macht uns, jetzt kriegen wir noch AI-Agents, die uns noch effizienter machen. Ja, wohin denn noch? Also wann können wir wieder sein?
Wer wieder sein möchte, der kann das in deinen Tennishallen, beziehungsweise erstmal in einer Tennishalle, Ding Dong Ping Pong in Berlin. Ab nächstem Jahr gibt es aber auch eine in Essen, das ist schon offiziell. Und du hast aber jetzt hier schon ein bisschen durchblicken lassen, eventuell gibt es in Berlin noch in den anderen Kiez vielleicht auch noch eine neue Tischtennishalle. Oder ihr seid, glaube ich auch, das konnte ich lesen, offen. Also wer Franchise-Nehmer werden möchte, Partner, Partnerin werden möchte, der kann sich bei dir melden. Ihr seid da sehr offen, weil das Konzept, weil das eben ohne Personal funktioniert, ist relativ einfach zu kopieren in dem Sinne. Also mit der Marke. Von daher, man kann dich bei LinkedIn finden. Waldemar Zeiler, dort nimmst du auch uns mit auf deiner Reise mit ganz vielen spannenden Erkenntnissen. Ich glaube, da kann man dich am besten erreichen, oder?
Genau, auf LinkedIn oder Insta. Und genau, wir nennen das Franchise. Nicht Franchise, sondern Friend. Franchise, weil wir es wirklich als Partnerschaft sehen, gemeinsam das aufzubauen. Und wir haben Bock auf alle großen Städte. Also wenn ihr in Hamburg, München, Stuttgart, Köln, Frankfurt, wherever seid und Bock habt, das zu machen, schaut es euch erstmal in Berlin an und dann lasst uns quatschen, auf jeden Fall.
Ja, ich muss auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich in Berlin bin, dann Hallo sagen und vielleicht schaffen wir es dann auf eine Partie, Waldemar. Ich glaube, ich habe gar keine Chancen gegen dich, aber
darum geht's ja nicht. Es geht ja um Spielen.
Genau, dann spielen wir auch den Rundlauf. Da, glaube ich, kann ich besser glänzen. Aber ja, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Dankeschön, sehr gerne.